ARD.
Alkohol, ja, ohne schwierig.
Ein Teil von Lebensqualität.
Geil.
Fun-Momente.
Happiness.
Früh zu wenig sauft man.
Ist Alkohol eine Droge?
Ja, weil es ein Suchtmittel ist, was die Wahrnehmungsfähigkeit verändert und von dem ich abhängig werden kann. Und zwar so abhängig und so dramatisch, dass ich aus eigener Kraft nicht mehr stoppen kann.
Nein. Aber es gehört halt einfach leider dazu.
Ich trinke definitiv zu viel, aber wenn man ehrlich ist, schau dir den Scheiß Herz oder Go, da muss man manchmal einfach mal den Kopf abschalten.
Die Wiesn. Sie ist wohl das große Fest für Alkohol. Hier geht es vielen vor allem um eins, sich zu betrinken. Und wenn ich hier in München die ganzen betrunkenen Menschen sehe, muss ich an eine Anruferin aus einer Folge von vor ein paar Wochen denken.
Hallo, hier ist Paulina.
Wovon kommst du denn nicht los?
Leider irgendwie Alkohol.
Oh. Mhm.
Ich komme vom Dorf und habe schon sehr früh angefangen, irgendwie zu trinken.
Deshalb will ich wissen, ab wann beginnt die Abhängigkeit von Alkohol? Und ist Alkohol eigentlich so selbstverständlich, dass wir alle Gefahr laufen, süchtig zu werden? Trinken wir alle zu viel? Dafür gehe ich heute zur Suchtberatung. Ich bin Lisa Sophie und das ist Die Frage, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. So, ich bin jetzt auf dem Weg in die Suchtberatung. Ich bin schon ganz gespannt. Ich war noch nie in der Suchtberatung. Dann klingel ich jetzt mal. Okay, es ist direkt hier unten im Erdgeschoss. Hallo, ich habe einen Termin heute hier zur Suchtberatung.
Sie sind richtig bei uns. Waren
sehr
Sie
schön.
Schon mal da?
Nee, ich war noch nicht da.
Sie dürfen sich hier diesen rosa Bogen nehmen.
Ja.
Da Platz nehmen, da stehen Kugelschreiber mit Stiften.
Perfekt, danke schön. Es waren jetzt hier schon ein paar Leute, die zur Beratung hierher kommen. Eine Frau, die aussah wie eine ganz normale Frau. Sie sieht aus wie jemand, der einfach alles im Griff hat. Dann gebe ich Ihnen das.
Hallo.
So, hallo.
Und Sie kommen jetzt einfach mit mir mit.
Super, perfekt. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Gerne.
Herr Teich wirkt auf mich direkt entspannt.
Mein Name ist Christoph Teich und ich arbeite hier an der Einrichtung seit 37 Jahren und ich habe die Leitung.
Ich bin schon etwas aufgeregt hierher gekommen, aber er scheint ganz gelassen und ich habe das Gefühl, ich könnte ihm direkt alles erzählen, ohne dass er mich verurteilen würde. Wie ein guter Vater zum Anlehnen und zum Zuhören und Sicherheit geben.
Werden Sie auf die Wiesn gehen und dann Bier trinken?
Sie werden lachen, wir werden sogar mit den Kolleginnen hier einen Betriebsausflug machen. Allerdings ist der mittags und nachdem wir abends noch Termine hier haben, wird der auch überwiegend alkoholfrei verlaufen.
Aber so generell trinken Sie Alkohol?
Ja.
Ja, man kommt hier rein, man nimmt diesen Fragebogen und füllt den aus.
Den habe ich auch ausgefüllt, als ich im Wartezimmer saß.
Jetzt wird hier erstmal nach meinem Namen gefragt. Man kann auf Wunsch aber auch anonym bleiben. Jetzt wird hier gefragt, ob ich in Deutschland geboren bin, ob meine Eltern in Deutschland geboren sind oder ob ich Fluchterfahrung habe. Dann wird gefragt, ob ich selbst betroffen bin oder ob ich Angehöriger bin. Was wären dann die ersten Schritte?
Man könnte den eigentlich ergänzen, weil die Leute alle mit einem äußeren Druck kommen. Entweder weil Partner, Partnerin sagt, wenn du nichts tust, dann verlasse ich dich. Oder der Arbeitsplatz ist ernsthaft in Gefahr. Oder der Arzt sagt, noch ein halbes Jahr und du liegst unter der Erde. Oder das Jugendamt will die Kinder rausnehmen. Oder der Führerschein ist in Gefahr. Also mit einem dieser Gründe kommen, ich sag mal, 80% der Leute hier an. Es ist immer der äußere Druck und es ist ganz selten, dass jemand sagt, ich merke, da geht was so langsam den Bach runter und ich will rechtzeitig was unternehmen.
Ach, spannend.
Oder so. Meine erste Frage ist dann eigentlich immer, was kann ich für Sie tun? Diese Frage wird aber meistens nicht beantwortet.
Weil die Leute das nicht wissen?
Die stehen unter Druck, sie sind aufgeregt und wollen ganz viel erzählen. Und dann kommen die ins Reden und wollen auch gut verstanden werden und meinen, damit ich sie gut verstehe, muss ich alles aus ihrer Lebensgeschichte wissen.
Okay, das heißt, die fangen dann an, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sieben war, in die Richtung.
Ja, und wie viel sie trinken und zu welcher Tageszeit und was sie trinken und wie viel genau und so. Das sind eigentlich alles Informationen, die nicht so wichtig sind für mich.
Ah, wirklich? Wieso?
Ja, weil es viel wichtiger ist, wo ein Mensch hin will. Also ich frage eher nach der Zukunft. Was wünschen Sie sich? Wie soll Ihr Leben verlaufen künftig? Und was sind Ihre Ziele? Trotzdem werde ich die Leute nicht unterbrechen, weil der Druck muss sich erstmal abbauen. Man ist aufgeregt und dann erzählt man erstmal und dann versucht man eher mal so einen Beziehungsaufbau und ein bisschen über das Leben zu erfahren.
Ja.
Und so ein bisschen ist es auch gut. Also ich muss also ein paar Informationen brauche ich schon, aber nicht so viele Details.
Gibt es denn da bei diesen Sachen, die die Leute erzählen, irgendwelche wiederkehrenden Muster? Also gibt es so häufige Gründe, die genannt werden, wo sie sagen, ah, okay, das führt dann halt oft zu so einem Suchtproblem?
Ja, es ist häufig so, wie die Menschen mit einem inneren Druck umgehen. Mhm. Also das heißt, jemand ist überarbeitet, gestresst. Oder jemand lässt sich zu viel gefallen. Meine Standardfrage ist oft, bei wie vielen Umzügen haben Sie im Leben schon mitgeholfen? Und dann höre ich hier manchmal, ja, 200, 300 Umzüge waren es schon.
Wirklich?
Also es sind Leute, die sehr oftmals sehr hilfsbereit sind und auch Sachen machen, die sie eigentlich nicht tun wollen. Die tun sich oftmals so schwer in der Abgrenzung. Also das könnte auch so ein Grund sein, der eine innere Spannung verursacht. Wenn die jetzt zu groß werden, dann suchen sich Menschen intuitiv ein Suchtmittel, um diese Entspannung zu kommen.
Okay.
Ja? Wenn das so überhand nimmt, dann geht es immer darum, sich zu überlegen, wie kann ich mit Spannungen anders umgehen.
Alte Menschen haben irgendwie immer abends noch so ein Feierabendbier oder zum Entspannen.
Um irgendwie der Realität zu entfliehen. Also weißt du, so die ganzen Probleme so zu vergessen. Einfach, wenn man dadurch lockerer wird.
So bei Bauarbeitern, Handwerkern ist es ja das Feierabendbier immer so.
Auf der Baustelle gearbeitet, da war es Feierabendbier. Das war ein Ritual.
Wir waren abends auf dem Oktoberfest unterwegs. Man muss schon ehrlich sagen, die meisten sind zum Trinken hier. Und auch ich war schon mit meinen Kolleginnen zum Feiern hier. Ist sowas dann schon ein Problem? Das werde ich später noch klären.
Was sind denn andere Warnsignale, wenn mein Körper mir die sendet, wo ich vielleicht hellhörig werden sollte und mir mal Gedanken machen sollte über meinen Alkoholkonsum?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil die größte Gefahr ist die Krebserkrankungen und die kriegen Sie nicht mit. Das ist halt dann da.
Ja. Aber wenn ich zum Beispiel keinen Kater mehr habe, wenn ich eine Flasche Wein trinke und
das
keinen Kater mehr habe?
Das wäre auch bedenklich. Mhm. Ja, ne? Es hat eine Toleranzentwicklung stattgefunden. Das ist der Grund, warum Menschen, die mit 1,6 Promille beim Autofahren erwischt werden, die müssen ja eine MPU machen, diese medizinisch-psychologische Untersuchung. Mhm. Warum? Weil man davon ausgeht, wer bei 1,6 Promille noch Autofahren kann, ist in erheblichem Maß an den Alkohol gewöhnt. Und der ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit alkoholkrank.
Okay.
Wenn ich 1,6 Promille hätte, dann könnte ich hier nicht mehr gerade gehen, würde ich wahrscheinlich auf allen Vieren gehen. Und das ist dann das gute Zeichen.
Ja, okay. Okay, also das heißt, wenn man die Auswirkungen vom Alkohol wirklich noch spürt, körperlich, weil man sagt, oh, ich kann nicht mehr gerade gehen, ich fange an zu lallen oder sowas, dann ist es okay. Kann man das so sagen?
Ja.
Ich bin Schichtler. Ich trinke definitiv zu viel.
Weil es einfach zu viel war und weil es mir nicht mehr gut getan hat. Und ich das irgendwie über meine Freunde und Freundinnen ja gemerkt habe, dass es nicht gut ist. Ich sitze mit der Familie, warte auf die Familie mit den Bändern und freue mich auf eine Maß, aber eine Maß und nicht irgendwie 3, 4, 5, wie es halt früher war.
Aber wann ist es denn jetzt zu viel?
Also es gibt ein Limit der Weltgesundheitsorganisation, was die vorgegeben haben. Und das ganz grob gesagt ist, dass ein Mann 2 kleine Bier, also das wären 2 Becks Bier, so am Tag konsumieren kann bei 2 alkoholfreien Tagen pro Woche.
Mhm.
Und bei Frauen ist es die Hälfte. Das wäre also ein kleines Bier bei 2 alkoholfreien Tagen pro Woche.
Mhm.
Dann ist mit keiner körperlichen Schädigung vermutlich zu rechnen.
Okay.
Dann ist man so auf der sicheren Seite. Wobei gerade dieses Jahr viele Studien kamen, dass man aufs Alkohol ganz verzichten sollte.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es kam ja gerade erst, habe ich auf Instagram Post gesehen, wo stand, eine neue Studie hat gesagt, jeder Schluck Alkohol ist schon giftig oder jeder Schluck Alkohol ist schon zu viel.
Das wird so stimmen, weil der Alkohol ist ein Zellgift. Und man kann da eigentlich gar nicht so genau sagen, bei wem geht eine Schädigung an und bei wem nicht. Dazu sind wir Menschen zu unterschiedlich. Aber diese Werte der Weltgesundheitsorganisation sind praktikabel. Ich finde, wenn das jemand so einhalten kann, dann ist es schon ziemlich gut.
Okay. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit Leuten, die jetzt 2 Wochen lang jeden Tag auf die Wiesen gehen und danach sagen sie aber, ja, ich gehe 2 Wochen und trinke da jeden Tag bis zum es geht nicht mehr, aber dann trinke ich 2 Monate nichts. Ist das okay? Ist das gesund?
Also gesund ist es nicht, weil man gesagt hat, Alkohol ist immer ein Zählgift, aber wahrscheinlich vertretbar, wenn man sagt, das ist eine begrenzte Zeit, die man das macht und ich bin hinterher wieder auf dem normalen Level.
Okay, also man kann praktisch den starken Alkoholkonsum in einer kürzeren Zeit mit einem längeren Abstinenzzeitraum aufwiegen?
Ja, also wenn man dann wieder ganz in die Abstinenz geht, dann ist man wieder in einem Trinksystem drin.
Ja.
Und das Trinksystem ist schon wieder ein Anzeichen für einen Alkoholismus.
Das, also dass man sich so
ganz viel überlegen muss, ne? Trinke ich da jetzt oder trinke ich nicht? Also ich finde es schwierig, aber gut, wenn das jemand gerne macht, soll es machen.
Okay. Ist Alkohol eine Droge?
Ja, eindeutig.
Ja, warum sagen Sie das so eindeutig?
Weil es ein Suchtmittel ist, was die Wahrnehmungsfähigkeit verändert und von dem ich abhängig werden kann. Und zwar so abhängig und so dramatisch, dass ich aus eigener Kraft nicht mehr stoppen kann.
Mhm. Finden Sie, dass es wichtig ist, Alkohol auch als Droge zu benennen?
Ja.
Ja?
Ja, unbedingt.
Warum?
Weil man das sonst bagatellisiert. Also wir haben es ja jetzt bei der ganzen Cannabis-Diskussion gesehen, die war ja völlig schief, dass also da jetzt groß dramatisiert wird, wie gefährlich die Cannabis-Freigabe ist. Das hat ein gewisses Risiko, aber das Risiko ist in erster Linie der Alkohol.
Wenn man sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat und nicht mehr weiß, was man tut, dann ist es zu viel, finde ich.
Es ist so, dass die Leute entweder so viel saufen, so lange saufen, bis sie halt irgendwas so fett auf die Schnauze fallen und sie dann merken, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, sei es gesundheitlich oder wirklich irgendeine andere Scheiße gebaut haben.
Auf Geburtstagen oder Feiern trinke ich schon mal was, aber nie über meine Grenzen hinaus oder so, dass es mir danach super schlecht geht. Herr Teich hat mein Trinkverhalten auch sofort als unbedenklich eingeschätzt. Darum wurde ich auch gar nicht weiter zu meinem realen Alkoholkonsum befragt.
Gehen wir mal davon aus, ich hätte einen. Was wäre dann der nächste Schritt?
Dann würde ich Sie fragen, passt es so für Sie mit Ihrem Alkoholkonsum? Oder haben Sie sich schon mal überlegt, zu reduzieren? Dann würden Sie mir vielleicht sagen, ja, also irgendwie ist es mir zu viel.
Ja, genau. Ja? Ich würde gerne ein bisschen weniger trinken.
Dann würde ich mit Ihnen ganz konkret das festmachen, mit welcher Menge wären Sie bei sich einverstanden.
Okay.
Und dann müssten Sie das irgendwie definieren.
Und dann würde ich halt sagen, jetzt nicht mehr eine ganze Flasche Wein am Wochenende, sondern eine halbe oder so.
Ja, dann würde ich sagen, aufpassen, dass Sie Ihr Ziel nicht zu ehrgeizig setzen. Es muss realistisch sein. Weil es bringt nichts, wenn man sagt, ja, ich reduziere jetzt ganz stark und dann schaffe ich es nicht, dann verpasse ich mir nämlich selber eine Schlappe. Also man würde eher schauen, was wäre Ihr Ziel, sagen wir mal, in 10 Wochen. Und dann würden Sie sagen, gut, in 10 Wochen wäre mein Ziel, dass ich am Wochenende nur noch eine halbe Flasche Wein trinke. Und dann machen wir bis zu unserem nächsten Treffen ein Nahziel aus. Und das würde dann heißen, also jetzt eine Dreiviertelflasche, wenn wir jetzt bei den Weinflaschen bleiben. Ja. Und dann wird man schauen, das erstmal stabilisieren, erstmal langsam dahin kommen. Und dann immer überlegen, was ist die Alternative? Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Sie am Wochenende Spaß haben können, außer Alkohol zu trinken? Gibt es Leute bei Ihnen im Freundeskreis, die nicht so viel Alkohol trinken und mit denen Sie was unternehmen können, die Sie also ein bisschen unterstützen können in Ihrem Vorhaben?
Das klingt alles sehr, sehr anwendbar, finde ich. Also das sind wirklich so Gedanken, die man sich gut stellen kann und sagen kann, okay,
ja.
Sollten wir alle keinen Alkohol trinken?
Wäre gesundheitlich besser, ist aber nicht unbedingt notwendig. Also das würde ich jetzt so dem Einzelnen überlassen. Ich vergleiche das manchmal, ich lebe an der Straße mit viel Autoverkehr. Es ist eine wunderschöne Wohnung. Ich bleibe trotzdem dort wohnen und ziehe nicht aufs Land raus und weiß genau, da ist eine große Feinstaubbelastung. Und trotzdem bleibe ich da wohnen und nehme dieses Risiko in Kauf. Und ich finde immer, man sollte wissen, was die Gefahren sind. Und dann kann jeder frei entscheiden, ob er diese Gefahr in Kauf nimmt oder nicht. Und die Information beim Alkohol ist aber zu gering. Also die Leute wissen das nicht.
Laut dem Bundesministerium für Gesundheit liegt bei den Deutschen in der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren bei 9 Millionen Personen ein problematischer Alkoholkonsum vor. Dieser beschreibt Verhaltensweisen, bei denen der Konsum bereits körperliche oder psychische, soziale, aber auch berufliche Probleme mit sich bringt. Laut der WHO gilt Deutschland im internationalen Vergleich mit 12,2 Litern pro Kopf als Hochkonsumland. Die durchschnittlich konsumierte Alkoholmenge ist in Deutschland mehr als doppelt so hoch wie die durchschnittliche Trinkmenge von weltweit 5,5 Litern pro Kopf und Jahr.
Wissen Sie denn, ob mehr Männer oder mehr Frauen alkoholkrank sind?
Mehr Männer.
Warum?
Hat wahrscheinlich soziale Gründe, weil der Alkohol auffallender ist. Mhm. Und es für eine Frau noch schambesetzter ist, alkoholisiert zu sein. Bei Männern gehört das ja noch zum Teil so dazu, dass es toll ist, wenn man viel verträgt. Mhm. Und ja, wenn man dann irgendwie lockere Sprüche klopft. Und bei Frauen ist es eher so, dass die so in stille Süchte gehen. Das sind also die Medikamente. Das ist bei Frauen stärker als bei Männern.
Ja, das ist ganz interessant, weil wir sprechen in der nächsten Folge mit einer Frau, die alkoholabhängig war. Und da interessiert mich auf jeden Fall jetzt schon, was dann bei ihr dazu geführt hat und auch, ob das, was Sie am Anfang beschrieben haben, mit diesem, dass man sich sehr aufopfert, dass man nicht weiß, wie man selber mit inneren Spannungen umgehen kann, ob das bei ihr auch ein Grund gewesen ist, werde ich dann erfahren.
Und was er für eine Alternative jetzt zum Alkohol entwickelt hat.
Die Folge mit Laura kommt in den nächsten Wochen. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auch auf die Glocke hier bei Spotify.
Ist es ja so, dass ich glaube, wenn viele Leute, ich auch eingeschlossen, an das Wort Alkoholikerin denken, dann hat man immer direkt so ein sehr stereotypes Bild vor Augen. Aber gibt es überhaupt so den typischen alkoholkranken Menschen, sage ich mal?
Naja, es gibt schon den Typus, der abgebaut hat, der auf der Straße landet oder der über sehr viele, meistens sind es ja Jahrzehnte, große Mengen trinkt und dann sind auch oft Begleiterkrankungen damit verbunden. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Also die Leute, die zu uns kommen, die schauen eigentlich so aus wie wir auch. Dann kann man von außen nichts anmerken, da würde man nie denken, dass die jetzt eine Alkoholproblematik haben.
Okay, das habe ich nämlich auch schon gemerkt, weil ich vorne schon zwei Leute im Wartebereich gesehen habe, wo ich dachte, ach Mensch,
haben's nichts gesehen,
die,
ne?
Gar nichts. Also ja. die hätten mir auf der Straße entgegenkommen können, die hätten Lehrerin, Staatsanwalt, Dachdecker, was weiß ich auch immer irgendwie sein können.
Ja, also das ist ja auch der Grund, warum man meint, dass es gar nicht so viele Alkoholkranke gibt, aber es gibt immens viele und die fallen einem im Straßenbild nicht so auf.
Gibt es denn verschiedene Arten von Alkoholkrankheit? Weil Sie schon gesagt haben, es gibt den Typus, der abbaut. Gibt es noch andere?
Ja, es gibt so Menschen, die, das nennt sich Episodentrinker, nur in bestimmten Abständen trinken und dann ganz kräftig. Das wurde immer so als Quartalsäufer bezeichnet auch. Die tun sich immer besonders schwer einzusehen, dass sie ein Alkoholproblem haben und Unterstützung brauchen, weil die machen ja immer wieder die Erfahrung, ich kann ein ganz paar Wochen völlig abstinent leben. Mhm. Also die kommen auch meistens ziemlich spät zu uns. Und dann gibt es so die Menschen, die also einen völligen Kontrollverlust haben. Die fangen also das Trinken an und können nicht mehr stoppen, bis sie unter dem Tisch liegen. Mhm. Die kriegen Probleme mit der Umgebung, das fällt auf. Und dann gibt es noch einen Typus, das ist der Spiegeltrinker. Delta-Alkoholismus nennt man das. Das bedeutet, jemand trinkt immer bis zu einem bestimmten Level und hört dann auf. Und wenn der Level abfällt, dann trinkt er wieder.
Okay.
Und diesen Menschen sehen sie nichts an.
Gar nichts? Also,
nein.
Ah, krass. Nee,
die wirken so wie wir jetzt. Mhm. Allerdings, ich riech's.
Mhm. Ja. Was ist denn der häufigste Typus, der hierher kommt bei Ihnen?
Der häufigste Typus sind schon die Menschen mit einem Kontrollverlust. Mhm. Also die anfangen und nicht stoppen können. Und ich habe jetzt kürzlich auch in der Therapiegruppe bei uns mal gefragt, was war denn die gefährlichste Situation, die Sie unter Alkohol hatten? Und dann konnte von 12 Leuten am 11 eine Situation geschildert, die wirklich lebensbedrohlich war. Also das heißt, die sind vor ein Auto gelaufen oder sie sind selber mit dem Auto einen Unfall verursacht oder einer ist in den Eisbach gefallen. Also es waren alles Situationen, wo man sagt, das ist ja ein Riesenglück, dass sie heute hier sitzen.
Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, das Problem.
Immer noch zu salonfähig saufen, ist halt einfach normal.
Wird alles ein bisschen verharmlost, ja.
Es ist ein Stück Kulturgut, finde ich. Genau.
Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft uns gegeneinander immer so ein bisschen im Auge halten.
Herr Teichert erklärt, häufig sei Alkohol eine Kompensation für Probleme oder er wird zum Stressabbau genutzt. Was empfiehlt er also Menschen, was sie stattdessen tun können?
Also die Frage ist immer, wie gehe ich mit diesen inneren Spannungen um? Also die eben durch diese unguten Gefühle entstehen, durch zu viel Arbeit, gestresst sein, traurig sein, depressiv sein, nicht abgrenzen können. Und gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Das erste ist, auf der Körperebene, also den Spannungsabbau durch Sport zu erwirken.
Also und, den Alkohol durch Sport zu ersetzen sozusagen.
Ja, und jetzt gibt es eine Sportform, die besonders wichtig ist. Und zwar ist das Ausdauersport von über 20 Minuten. Weil der Körper erst ab 20 Minuten Endorphine ausschüttet. Das ist ein körpereigenes Heroin, kann man so sagen. Und das bringt diesen Entspannungseffekt am allerbesten.
Okay, das heißt, wenn ich 5 Minuten schnell irgendwo hinsprinte, dann werde ich das noch nicht so haben.
Nee.
Okay.
Ja. Und wenn man jetzt, also man kann das gut auf einem Crosstrainer oder joggen oder Bahnen schwimmen, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen oder Fahrrad fahren, dann ist es wichtig, dass das eben so eine gute halbe Stunde oder drüber, besser noch drüber natürlich, aber erst ab 20 Minuten tritt dieser Effekt ein.
Okay. Jetzt ist Sport dann ein wichtiger Bestandteil. Gibt es noch andere Bestandteile der Therapie?
Ja, das zweite ist, wie man mit Spannungen am besten umgeht, dass man sich mit Leuten zusammenschließt, die das gleiche Problem wie ich haben. Weil von den Menschen ist es immer besonders schlimm, wenn er denkt, ich bin allein auf der Welt mit diesem Problem.
Ja.
Und wenn ich mich dann zusammensetze mit anderen und erlebe das auch, wie die am Kämpfen sind und dass das gar nicht so einfach ist, in die Abstinenz zu kommen oder den Alkohol zu reduzieren, dann tritt sofort ein Entspannungseffekt ein. Und das betrifft auch wieder nicht nur die Sucht, sondern das ist auch sonst im Leben so. Deshalb gibt es ja sehr viele Selbsthilfegruppen für alle möglichen Erkrankungen.
Ich denke da sofort an die anonymen Alkoholiker, glaube ich, die einen großen Ruf haben.
Ja. Auch. Ja.
Das heißt, es ist dann so eine Art Gruppentherapie oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das würde man als Selbsthilfe erstmal bezeichnen. Und gerade die anonymen Alkoholiker, die sind von Bill und Bob gegründet worden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das eine war ein Börsenmakler und das andere ein Chirurg in den USA, beide Alkoholiker. Und die haben die Erfahrung gemacht, wenn wir uns zusammensetzen und bequatschen unser Problem, dann geht es uns irgendwie besser. Und dann haben die so ein 12-Schritte-Programm entwickelt und das setzt sich weltweit durch. Also es laufen alle Gruppen der anonymen Alkoholiker auf der ganzen Welt laufen nach dem gleichen Schema. Man geht diese 12 Schritte durch. Das sind 12 Themen, die mit dem Alkohol in Verbindung stehen.
Okay.
Und es wird nicht diskutiert dort.
Okay.
Man spricht nur über sich.
Ach, spannend.
Und die dritte Möglichkeit ist, dass man eine Therapie macht. Und in der Therapie, die geht über einen längeren Zeitraum, entweder stationär über 8 Wochen oder ambulant über 1 Jahr. Da ist das Ziel, dass ich lerne, dass sich Spannungen gar nicht erst so aufbauen. Also die anderen beiden Methoden sind so Möglichkeiten, wie man Spannungen abbaut. Und Therapie, das wirkt eher mittelfristig, das andere wirkt ganz kurzfristig. Da geht es darum, dass ich einen liebevollen Umgang mit mir pflege und mir nicht so viel aufhalte und mich rechtzeitig abgrenze und für guten Ausgleich im Leben sorge und für liebe Leute, die ich im Freundeskreis habe und sowas.
Okay. Findet das dann hier auch in der Suchtberatung statt, diese Therapie?
Die Therapie ja. Die Selbsthilfegruppen, da vermitteln wir weiter. Da gibt es in München über 100 Gruppen, wo man hingehen kann. Also es gibt am späten Abend, am frühen Morgen nur für Frauen, nur für Schwule, nur Spanisch sprechende, nur Englisch sprechende Gruppen. Also es ist ein unglaublich breites Spektrum.
War voll schön auch zu sehen, dass es so viele Orte gibt, wo man hingehen kann.
Ja.
Sind diese Therapien dann immer Einzeltherapien? Also man kommt hier hin und sitzt dann einem Therapeuten gegenüber und bespricht das alles?
Nein, es ist eine Mischung. Weil es ist so, dass man für die Dauer 1 Jahres einmal pro Woche in die Gruppe kommt und alle 14 Tage hat man eine Einzeltherapie. Weil sich manche Sachen, die einem besonders peinlich sind oder so, die lassen sich dann besser in der Einzeltherapie besprechen.
Etwa 50% der Alkoholiker bleiben nach einem Entzug mit anschließender Suchttherapie über einen Zeitraum von 5 Jahren trocken. 15% bleiben nach der Therapie langfristig abstinent. Bei 85% scheitert die Therapie. Übrigens ist die Lebenserwartung von AlkoholikerInnen bzw. auch trockenen AlkoholikerInnen kürzer als die von gesunden Menschen. Die Quellen zu diesen Informationen findet ihr übrigens in der Folgenbeschreibung.
Was fällt denn den Menschen beim Entzug am schwersten?
Ich glaube jetzt während der Entgiftung, die Entgiftung läuft in der Klinik in der Regel vorher ab. Ja, weil den Alkohol darf man eigentlich nicht selber absetzen, weil das kann einen lebensbedrohlichen Zustand bringen.
Also was bedeutet denn dann
Entgiftung? Es sterben immer wieder Leute an Krampfanfällen, die den Entzug einfach so zu Hause machen.
Ach, wirklich?
Deshalb ist die Empfehlung die, dass man das immer in der Klinik machen soll.
Okay, und wie genau wird da vorgegangen?
Das ist so, dass sie für die Zeit von, die werden meistens schon etwas früher rausgeschmissen, weil das immer Fallpauschalen sind, aber sagen wir mal so zwischen 7 und 10 Tagen in die Klinik gehen, kriegen dort ein Medikament, was einen müde macht und was aber die Krampfanfälle verhindert und den Suchtdruck nimmt.
Mhm.
Von daher ist die Entgiftung eigentlich nichts Schlimmes, also wenn man für die sichere Umgebung sorgt.
Aber das ist das, was den Leuten am schwersten fällt?
Da haben sie am meisten Angst davor und sind dann eher überrascht, das ist ja gar nicht so schlimm.
Mhm.
Aber es ist so, man hat Entzugserscheinungen, das ist Händezittern, Nachtschweiß, Gliederschmerzen. Das fühlt sich nicht angenehm an und dann beschäftigt man sich sehr viel mit sich selber. Deshalb gibt es auch sogenannte qualifizierte Entzüge. Da wird mit den Leuten ein bisschen mehr Programm angeboten, als die jetzt einfach ins Bett zu legen. Wenn man jetzt im Bett liegt und kann sich dann die ganze Zeit mit seinen körperlichen Zipperleien beschäftigen, dann werden die größer, als sie eigentlich sind.
Mhm.
Und wenn man aber so kleine Gruppenangebote macht und die mit den Patienten einmal am Tag, wenn die da zusammensitzen und können sich austauschen oder können Entspannungstrainings machen, autogenes Training oder sowas, dann ist das sehr unterstützend.
Mhm.
Mir war bis jetzt gar nicht klar, dass Menschen auch an den Folgen eines Entzugs sterben können. Und das zeigt mir mal wieder, wie schwer diese Suchterkrankung ist. Insgesamt sterben rund 15.000 Menschen an Alkoholsucht jährlich. Die Zahl ist recht stabil in den letzten Jahren. 2021 waren 74% der Verstorbenen Männer, 26% Frauen. Tatsächlich ist die Sterberate durch die Folgen des Rauchens am höchsten. Alkohol liegt an zweiter Stelle. Und erst dann kommen die illegalen Drogen.
Und da sehen Sie schon, dass eigentlich das Problem, um was es geht, die legalen Drogen sind, nämlich Zigaretten und der Alkohol.
Ja, krass.
Und man beschäftigt sich mit einer relativ kleinen Zahl an Drogenabhängigen, für die ist das immer dramatisch, sind immer Schicksale, die schrecklich sind, ne? Auch für die ganzen Angehörigen.
Ja.
Aber verglichen jetzt mit allen Drogen, es geht in erster Linie um Tabak und Alkohol.
Ach, das ist krass.
Wir haben für diesen Podcast schon mal mit Alina und Sophia gesprochen. Sie sind Schwestern und ihr Bruder ist durch seine Alkoholsucht gestorben. Wie es für sie war, das alles mitzuerleben und wie sie damit umgehen, das könnt ihr in der nächsten Folge hören.
Sind in Ihren Augen Menschen, die einmal alkoholkrank waren, immer alkoholkrank, also trockene Alkoholiker?
Ja, das ist so. Wenn das Suchtgedächtnis entstanden ist, dann bleibt es ein Leben lang. Das geht nie mehr weg.
Mhm.
Ja.
Wenn ich jetzt in meinem Umfeld jemanden habe, wo ich merke, okay, die Person trinkt vielleicht mehr, als sie sollte, hat eine ungesunde Beziehung zum Alkohol, wie kann ich dann am besten damit umgehen? Weil das ist ja ein sensibles Thema, wenn man auf die Leute zugeht und einfach sagt, hey, du trinkst zu viel, dann werden die sagen, ah, nein, und das alles abstreiten und so. Wie mache ich das am besten?
Zunächst mal ist es wichtig, dass sie die Begrenztheit bei sich erkennen, dass sie nicht mit zu hohen Erwartungen an die Sache rangehen.
Mhm.
Man erhofft sich ja, dass dann die Freundin oder so sagt, toll, dass du mich drauf ansprichst und ich passe jetzt da besser auf oder ich suche mir eine Unterstützung. So wird es aber wahrscheinlich nicht laufen, sondern es wird eher in die Richtung gehen, das bildest du dir doch nur ein. Das stimmt doch nicht.
Mhm.
Aber wenn sie es wagen, das überhaupt anzusprechen, dann ist das super. Dann machen sie nicht mit bei der Tabuisierung. Und wenn ich jetzt wirklich einen guten Freund habe, an dem mir viel liegt, dann will ich dem das zumindest mitteilen, weil ich denke, das ist ein Freundschaftsdienst auch. Auch wenn ich mir vielleicht eine blutige Nase hole. Ja.
Ja.
Wichtig ist, dass man nicht sagt, du trinkst zu viel, sondern eher die Sorge ausdrückt. Also ich habe das und das beobachtet, dann ist es gut, möglichst viele Sachen aufzählen zu können. Was gab es denn für Situationen, die irgendwie schwierig waren, wo jemand zu viel getrunken hat? Und sage ich, mach mir Sorgen, und das sage ich jetzt nicht, um dich zu ärgern oder um dich bloßzustellen, sondern ich wäre keine gute Freundin, wenn ich dir das jetzt nicht sagen würde, was ich wahrnehme. Mhm. Sie können das nur mal zum Thema machen, können vielleicht das Angebot machen, ich würde dich begleiten zu einer Beratungsstelle, wenn dir das unangenehm ist. Mhm. Es gibt die Suchthotline, da kannst du Tag und Nacht anonym anrufen, einfach mal in einer Situation, wo du gerade besonders mutig bist, vielleicht auch wenn du alkoholisiert bist, ist man manchmal mutiger erstmal fürs erste Gespräch. Mhm. Also solche Angebote könnte man machen.
Okay. Wäre die Gesellschaft eine bessere ohne Alkohol?
Es wären wesentlich weniger Straftaten. Mhm. Also ich war meine ganze Zeit Schöffe am Gericht, da war ja jede Körperverletzung in Verbindung mit Alkohol. Es würde ein Großteil der Autounfälle wegfallen, weil Leute alkoholisiert fahren, weil die zu schnell fahren, weil die nicht aufmerksam sind. Es würden die Unfalltoten nach unten gehen. Mhm. Also die Gesellschaft wäre vermutlich deutlich besser.
Was würden Sie sich denn von der Gesellschaft wünschen im Umgang mit Alkohol?
Eine viel größere Sensibilität, dass der Alkohol nicht so bagatellisiert wird. Ich finde, man sollte es wissen, wie man damit umgeht. Dann, dass der Jugendschutz besser ist. Es ist ja vielen gar nicht bewusst, wie häufig Jugendliche angefixt werden. Ich sage zu dem 16-Jährigen, ein Radler kannst schon trinken. Mhm. Aber was sich verändern müsste, wäre, dass ein Warnhinweis auf jeden Alkohol draufkommt. Mhm. Dass nicht jemand sagen kann, naja, so 4-5 Bier ist nicht gesundheitsschädigend, das Grundnahrungsmittel in Bayern, dieser ganze Quatsch. Oh Gott.
So, ich bin jetzt raus und stehe jetzt hier wieder draußen vor der Tür. Ich muss sagen, ich habe wirklich viel mitgenommen heute. Ich glaube, die größte Erkenntnis war, dass die Menschen hier nicht versuchen, die anderen Menschen zu retten, sondern ihnen halt einfach Wege aufzeigen, aber es einfach an ihnen selbst liegt, sich zu retten. Man wird hier super herzlich aufgenommen, man wird nicht verurteilt für das Problem, mit dem man hierher kommt, und findet wirklich offene Ohren. Und sowas braucht es einfach. Wir können als Gesellschaft die Menschen mit ihrer Sucht nicht alleine lassen, weil es eben eine Krankheit ist. Und mit anderen Krankheiten wird den Menschen ja auch geholfen. Nur gehört halt leider bei der Suchtkrankheit eine unfassbar große Stigmatisierung dazu. Und deswegen ist es schön, dass es solche Plätze gibt, die eben hinter diese Stigmatisierung schauen. Die Zahlen zeigen für mich deutlich, dass in Deutschland sehr viele Menschen gefährdet sind und wir vermutlich alle viel mehr auf unseren Alkoholkonsum achten sollten. Feste wie das Oktoberfest sind da in meinen Augen sicherlich auch problematisch, weil sie eben diesen exzessiven Konsum von Alkohol normalisieren. Was ich aber gelernt habe, ist, dass Alkohol oft einfach ein Lösungsansatz ist, um Spannungen abzubauen. Das machen einfach viele Leute so beim Weggehen. Aber wir haben ja gehört, es gibt eigentlich genug gesündere Methoden, um seine Spannungen abzubauen. An dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an die Menschen, die immer wieder offen mit uns über ihre Probleme sprechen. Gerade auch die, die stigmatisiert und unangenehm sind. Ob Paulina aus der Call-In-Sendung mit ihrem Anruf oder die Menschen, die wir auch am Oktoberfest getroffen haben. Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an Herrn Teich aus der Suchtberatung. Habt ihr auch ein Thema, über das ihr mit uns sprechen wollt, dann meldet euch bei uns per Mail an diefrage@deinpuls.de. Und ich habe es euch ja in der Folge heute schon angekündigt, wenn ihr wissen wollt, wie es Angehörigen von Alkoholkranken geht oder wie eine 30-Jährige ihre Alkoholsucht überwinden konnte, dann hört auf jeden Fall die nächsten Folgen an. Die Frage ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorin dieser Folge ist Antonia Luisa Wolfram. Redaktion Diana Kulotzig und August Pflugfelder. Produktion Christoph Brandner und Benedikt Wiesmeier. Das Sounddesign kommt von Elno Rangnick und Benedikt Wiesmeier. Grafik Antonia Dengler und Bianca Taube.